Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Ja, liebe Gerda, wir haben uns getroffen heute Nachmittag.
Ja, durchaus.
Für die Sendung von Radio Orange, den philosophischen Brocken zum Frauentag 2017, gemeinsam ein Gespräch zu führen über widerständige Schreibe- und Lesepraktiken, wie sie in der feministischen, der queerfeministischen Bewegung, der feministischen Philosophie vorgekommen sind. Und wir wollen einerseits ein bisschen den Hintergrund aufrollen und wollen ein paar Protagonistinnen nennen und wollen auch diese Praktiken, diese Widerstandspraktiken des Schreibens auf ihre Aktualität hin befragen. Und für den Einstieg haben wir uns geeinigt, ein bisschen über den Hintergrund zu sprechen, ein bisschen transparent zu machen, worum geht es uns und woher kommen diese die Anstöße mit dem Schreiben widerständig zu sein oder etwas Widerständiges ins Rollen zu bringen.
Ja, ich glaube, man muss, um das voll zu verstehen, zurückgehen auf die Anfänge der Frauenbewegung in den späten 60er, 70er Jahren und muss feststellen, dass das Thema Sprache als solches von Anfang an total zentral war für die feministische Bewegung. Das bezog sich auf sehr unterschiedliche oder wurde ausagiert in sehr unterschiedlichen akademischen Bereichen, von der Sprachwissenschaft und der Kritik an einem angeblich sexistischen Sprachgebrauch bis zu natürlich Literaturwissenschaft und in die Philosophie. Trotz aller Unterschiede war die vereinende Basis dieser Strömungen damals, dass die Sprache im Patriarchat eine männliche Sprache sei und man diese Sprache nun entweder verändern oder, wie manche radikale Ansätze es postulierten, man eine neue Sprache erfinden müsste. Und in diesem Kontext müssen wir, finde ich, noch gegenwärtig debattierte Ansätze zu einer Widerständigkeit durchschreiben und auch sprechen natürlich. In diesem Kontext müssen wir das lokalisieren. Ich weiß nicht, willst du etwas sagen dann zur philosophischen Version mit Écriture féminine und Parler femme? Oder
Ja, gerne. Ja, ich denke, dass wir natürlich beide auch viel gearbeitet haben, auch gemeinsam ja gearbeitet haben zu Hélène Cixous und zu Lucie Rigaray. Da wären vielleicht beispielhaft eingangs zu nennen Hélène Cixous' Aufruf der Écriture féminine, wie sie ihn beispielhaft in dem Text Das Lachen der Medusa vorgebracht hat und eine Form des Imperativs oder der Einladung, vielleicht vielmehr Einladung, da neige ich dazu, für Frauen formuliert hat, dass die Frau sich schreiben Muss und das auch in dieses Muss als eine Art Dringlichkeit zu verstehen ist. In ähnlicher Weise hat Luis Irigaray mit ihrem Konzept des Parler Femme etwas entworfen, indem sie mehr auf ein weibliches, auf die Kreation eines weiblichen Imaginären insistiert hat. Vielleicht können wir da in einem späteren Teil unseres Gesprächs noch einmal auf diese psychoanalytischen Termini eingehen. Das Imaginäre, das Symbolische, das Semiotische vielleicht auch. Nur jetzt vorab, sozusagen wären das zwei zentrale Protagonistinnen, die für das widerständige Schreiben, das Neu- und Andersschreiben und überhaupt Schreiben und in die Sprache bringen der Frau beispielhaft stehen. Cixous ist ja in ihrem Lachen der Medusa eine, die nicht nur etwas, und in ähnlicher Weise macht es auch Luis Irigaray, theoretisch entwirft. Das, denke ich, ist es ja hier das, auch der gemeinsame Nenner großteils. Hier geht es nicht darum, um eine theoretische Analyse, dass die Frau in bestimmten Textformen oder Präsenzen nicht vorkommt und das einzufordern, sondern hier geht es immer auch um letztendlich einen performativen Akt, diesen Ort in der Sprache zuallererst aufzubereiten, zu bereiten. Und bei Cixous wird das sehr stark geknüpft an den Begriff der Fiktion, mit dem ich mich in letzter Zeit ein bisschen beschäftigt habe, denn sie steht ja vor dem Dilemma letztendlich, dass sie sagt, es gibt in einer patriarchal zutiefst geprägten Kultur und damit auch Sprachkultur den Ort der Frau nicht. Und es gibt auch die Frau nicht in der Sprache, es gibt also nicht den Eigensinn sozusagen der Frau in der Sprache. Die Frau spricht nicht, sondern über sie wird gesprochen. Es wird sozusagen ein Diskurs über sie geführt, dessen Akteurin die Frau aber nicht unmittelbar ist. Das heißt, Cixous steht damit letztendlich auch Irigaray vor der Frage, naja, wie wird denn dann die Frau beginnen zu sprechen, wenn es diesen Ort gar nicht gibt. Und Cixous macht sehr stark damit, sie muss sich quasi erfinden. Und damit ist aber
die Fiktion.
Ist aber weibliches Sprechen immer schon in die Nähe gerückt der Fiktion und auch letztendlich der Literatur. Und das zeichnet ja auch den Stil aus.
Aber darf ich hier eingreifen? Denn ich finde, es ist ganz wichtig zu bemerken, im Anschluss an deine Ausführungen jetzt, dass es jedoch nicht darum geht, nun Analyse durch Performativität zu ersetzen oder Philosophie durch Literatur, sondern dass es sowohl Cixous als auch Irigaray als auch einigen anderen Vertreterinnen dieses Ansatzes darum geht, beides zu machen. Also Cixous Texte sind Analyse sowohl als auch performatives Praktizieren des Schreibens, als auch Fiktion, als auch wie politische Thesen, wirklich eine Vielfalt von Ebenen, die sich in einem Text zusammenfinden. Und ich glaube schon, man könnte sagen, dass als Antwort auf deine aufgeworfene Frage, wo dieser Ort der Frau sein könnte, er kann nur in so einem Geflecht von verschiedenen Anspruchsebenen irgendwie gefunden werden. Ich glaube, dass das in den Texten zum Ausdruck kommt und das würde ich auch sehr stark unterstützen.
Ja, unbedingt. Also es ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber es ist sicherlich auch der Punkt, wo wir mit dem konfrontiert sind, wie auch reagiert wurde, wie auch rezipiert wurde, wie diese Texte rezipiert wurden, weil letztendlich, was du jetzt analysiert hast, spricht es ja dafür, dass sie nicht mehr einem Reinheitsgebot genügen. Also sie genügen nicht mehr dem Reinheitsgebot, reine Analyse von etwas zu sein, reine Theorie von etwas zu sein oder aber eben Kunst und nichts anderes als Kunst zu sein. Das heißt, was diese Texte aufführen, ist auch, eigentlich in gleichzeitig auf mehreren Ebenen zu arbeiten und damit ein Geflecht darzustellen und damit aber auch ja, bedeutsame Kategorien in Wissenschaft und Kunst aufzubrechen, genau, und zu sprengen und damit sehr sperrig, ja, zu werden.
Na, diese Reinheit, von der du gesprochen hast, lässt sich ja anders ausgedrückt auch als eine Verweigerung einer Kategorisierung darstellen.
Genau.
Also, ja, sie wollen, diese Autorinnen wollen ganz explizit und ganz dezidiert nicht in die alten, hergebrachten, traditionellen, sei es jetzt in der Philosophie oder der Literatur oder der Kunst, in diese Schubladen gepresst werden. Mhm. Und deshalb der Versuch, all diese Strategien, all diese Ausdrucksformen sozusagen zum Leben zu bringen und gleichzeitig irgendwie zu involvieren.
Genau, ja, ganz genau.
Ich glaube, wichtig ist auch zu kurz zu erklären, dass für Autorinnen wie Sixu oder Irgray oder auch Kristeva, und das heißt, dass für die Hauptvertreterinnen des Interesses an Sprache und Schreiben in der feministischen Philosophie, dass die alle sehr stark von der Psychoanalyse beeinflusst waren, wie du ohnehin schon kurz angedeutet hast, und deshalb sich eine Hinwendung auf, was mittlerweile ein Schreiben des Körpers oder ein zum Ausdruck bringen des Unbewussten bezeichnet wird. Um das voll zu verstehen, muss man ein bisschen zurückgehen in der Philosophiegeschichte, denn dieser Anspruch beinhaltet eine sehr massive Metaphysikkritik, da in dieser Geschichte ja der Körper immer dem Geist entgegengestellt wurde und der Körper mit Natur assoziiert und dadurch gegen die Kultur gesetzt wurde. Nachdem Kultur jedoch mit Schrift immer etwas zu tun hat, hieß das automatisch, dass der Körper kein Kulturprodukt ist, sondern der Körper steht irgendwie außerhalb. Und dazu noch ganz wichtig, der Körper wurde natürlich mit der Frau assoziiert und der Geist, die Kultur, mit dem Mann. Und dadurch ergab sich, sehr schematisch jetzt gesagt, von den Anfängen der westlichen Philosophietradition her schon eine oppositionelle hierarchische Strukturierung, die immer zum Ungunsten der Frau ausgefallen ist. Für die Aufrechterhaltung dieser hierarchischen Strukturierung war Sprache und Schreiben natürlich ganz entscheidend. Philosophische Texte sind Texte, das ist im Schreiben hat das alles stattgefunden. Und deshalb nun der Ansatz, hier einen sozusagen von innen her einen Schwenk zu vollziehen und sich auf jene Bereiche zu konzentrieren, sie jene Bereiche auszuleuchten, die in der philosophischen Tradition unterdrückt waren oder immer nur zweitrangig in Erscheinung treten durften. Und das sind das Nicht-Rationale, wie es so oft heißt, das Unbewusste, der Körper, all das, was sich nicht in die vorgegebenen Regelhaftigkeiten grammatischer und lexikalischer Strukturen eingliedern lässt, sozusagen. Und deshalb der Anspruch, eine neue Sprache zu finden oder sich selbst ganz neu zu erfinden als Frau. Ja, wenn dieses Thema eines körperlichen Sprechens aufgebracht wird, finde ich, muss man schon weiter fragen, was das genau ist. Also ich habe die Erfahrung, dass sehr viele Leute da sagen, ja, okay, was soll das? Bedeutet das einfach ein sinnloses Stammeln oder ein Schreien? Nein, natürlich nicht. Ja. Aber es bedeutet, dass sozusagen im Schreiben, Sprechen auch, das läuft jetzt sozusagen in unserer Debatte so parallel nebenbei mit, aber wir konzentrieren uns aufs Schreiben, dass es im Schreiben möglich ist, auf körperliche Befindlichkeiten einzugehen, auf Stimmungsfacetten einzugehen, auf musikalische Aspekte einzugehen, auf Intonation, auf Rhythmen. Und das wäre irgendwie so die Bandbreite, in der sich das bewegt. Natürlich, nachdem es sich um einen feministischen Ansatz handelt, ist es ganz wichtig, darauf, für diese Autorin ganz wichtig darauf zu insistieren, dass im Schreiben auch so etwas wie das weibliche sexuelle Begehren zum Ausdruck gebracht werden kann. Und das ist natürlich jetzt verschränkt mit dem Körper als auch mit dem Unbewussten. Denn das ist sozusagen eines der absolut verdrängtesten Refugien der Philosophiegeschichte. Also nicht nur wurde die Frau ausgeschlossen und verdrängt und es wurde ihr nicht gestattet, lesen und schreiben zu lernen und später sich schriftlich in ihrer Form auch einzubringen und zu beteiligen. Das am tiefsten verdrängteste, so würde ich jetzt einmal sagen, ist die weibliche Sexualität. Und darum wird bei diesen oder von diesen Autorinnen so viel über die weibliche Sexualität gesprochen, was ihnen wiederum oft zum Vorwurf gemacht wurde. Nein, es geht überhaupt nicht darum, dass Feministinnen sich jetzt, also feministische Philosophinnen, sich im Schreiben sexuell ausagieren. Es geht darum, dass es keine Worte gab oder noch immer diese Worte noch immer sehr schwer zu finden sind, mit der sich weibliches Begehren ausdrücken lässt. Und das ist ein ganz entscheidender Teil dieses Projekts, finde ich.
Mhm. Ja, das stimmt. Und ich denke, dass das, was viele dieser Autorinnen aufgewühlt und womit sie gebrochen haben und was ja bis heute sozusagen in unserer europäisch-abendländischen philosophischen Tradition uns noch immer so stark bestimmt, ist der Descartesche Dualismus, dass wir letztendlich Körper und Geist und damit aber auch das Intelligible und den Körper oder die Sprache und den Körper fast ausschließlich dualistisch denken können. Und dass wir uns keinen anderen Bezug zwischen Sprache und Körper als den einer Opposition letztendlich vorstellen können. Und ich denke, dass hier natürlich diese Autorinnen versucht haben, vehement damit zu brechen. Und dass, ja, weil du die Frage aufgeworfen hast, was ist denn dann aber ein körperliches Schreiben, ja auch verbunden ist mit der Frage, ja, wie können wir denn dann Körper und Sprache anders als dualistisch denken und wie können wir das anders fassen? Bedeutet das jetzt, dass alles, was ich mit meinem Körper mache, schon Schrift ist? Und ist alles, was auf dem Papier steht, schon Körper? Wessen Körper? Ein eigener Körper? Mein Körper? Hat das was mit mir zu tun, was da steht? Inwieweit hat es etwas mit mir zu tun? Ich denke, das sind Fragen, um die es hier auch geht. Und letztendlich, wie ich eben versucht habe, schon ein bisschen anzudeuten, geht es dann dabei auch sehr stark um Fragen des eigenen und des Fremden. Was ist denn meine Schrift? Was ist denn dann auch mein Körper, wenn er plötzlich beginnt, auch schreibend sich zu entäußern? Ist denn das dann noch meins? Oder beginnen wir dann auch plötzlich einen Körper zu denken, der nicht nur einen Sitz sozusagen hat und sich materiell und konturell verorten lässt? Was ist denn dann ein Körper, der sich schreibt und der auch Körperliches schreibt, und das kann ja dann auch gelesen werden, das betrifft ja dann auch den Akt des Lesens, das muss ja dann auch offensichtlich affizieren und körperlich aufgelesen werden, das heißt, das ist ja dann ein Körper, der schreibende Körper, der sich auch verteilt letztendlich, der sich disseminiert in gewisser Weise und sich damit auch fremd wird. Und ich erinnere mich an diesen sehr schönen Satz, den wir ja auch in dem Lachen der Medusa in unserer Übersetzung herausgegriffen haben für den Mittelteil des Buches. Was unser ist, löst sich von uns ab, hat Helene Csikszentmihalyi gesagt. Und ich denke, das ist ein sehr treffendes Zitat für das, was ich versucht habe zu beschreiben, was hier passiert ist, in Hinblick auf Körper und Geist und den Versuch, hier ein nicht-dualistische ein Denkformen zu finden dafür.
Na, ich finde, was du soeben erläutert hast, könnte in einer anderen Weise mit dem berühmten Eintritt in das Symbolische beschrieben werden. Und es ist ganz wichtig, darauf zu insistieren, dass es eben nicht nur um den eigenen Körper geht, dass es nicht nur darum geht, irgendwelche subjektiven inneren Zustände nach außen zu schütten und sozusagen sprachlich zu materialisieren. Das ist es nicht, sondern es geht genau einher mit Entfremdungsprozessen und mit einer notwendigen Einsicht, dass die Sprache, die vorhanden ist, nicht einfach ignoriert werden kann. Und das ist genau das Symbolische. Das heißt, es geht um ein Verhandeln zwischen oppressiven, signifikanten Strukturen sozusagen und dem Aufbrechen derselben auf je unterschiedliche Art. Das ist dann die Frage nach dem neuen Stil und nach einem anderen Schreiben. Aber auch das möglichst andere Schreiben wird immer noch in dem Kontext dessen, was normalerweise das Symbolische oder mit Lacan das Symbolische heißt, stattfinden müssen. Und das ist genau eine der Herausforderungen dieser feministischen Ansprüche. Oder wie heißt das bei André Lourdes? How do we dismantle the master's heart with the master's tools?
Ja, ja. Genau.
Das ist die Frage. Also wie nehmen wir, was zur Verfügung steht, dafür, um das, wovon wir es gerade genommen haben, eigentlich zu unterwandern, zu unterminieren, zu irritieren, zu erschüttern, ja, vielleicht letztendlich zu destruieren. Aber das geht einher mit dieser, der Preis, der dafür gezahlt werden muss, ist diese Entfremdung.
Ja, dass die Körper und ihr Schreiben etwas zutiefst Politisches eben immer schon sind, ist ja etwas, was wir versucht haben in unserem Gespräch schon zu unterstreichen. Dazu gehört vielleicht auch der Gedanke, dass also ein Körper, und zwar jeder Körper und damit auch jeder ausgeschlossene Körper, nicht erst politisch werden muss, sondern dass dieses Politische, das uns quasi verbindet, oder sei es das konflikthaft oder sei das in einem konsensualen Sinne, dieses Mit sozusagen etwas ist, in das wir gestellt sind. Und damit ist auch der schreibende Körper, von wo immer er startet, dieser Körper, ist also quasi beginnt, ist er schon ins Politische eingelassen und äußert
sich. Das sollte man vielleicht auch noch anfügen, dass der Körper ja nie etwas außerhalb der Kultur Stehendes war. Das ist ja genau eine Illusion, die mit einhergeht, mit diesem metaphysischen, dualistischen Denken, wo der Körper eben dem Geist gegenübergestellt wurde. Körper wurden immer schon kulturell zugerichtet. Die waren nie neutral, die waren nie unbeeinflusst, die waren nie einfach nur Biologie. Das heißt, die Sprache als jetzt das kulturvermittelnde Werkzeug hat sich immer schon darauf eingeschrieben, und dadurch sind Körper auch immer potenziell sprachlich gewesen, also eine Ausdrucksform gewesen. Nur wurde das eben nicht gesehen, nicht zugegeben, nicht gesagt oder unterdrückt. Und insofern, um es noch einmal zu wiederholen, die politische Relevanz des Einbringens von Körpern in einen Prozess der Signifizierung, also das körperliche Schreiben oder körperliche Sprechen. Ganz grundlegend beginnt, glaube ich, die politische Relevanz des Schreibens schon für Frauen schon, oder des Schreibens von Frauen schon damit, dass Frauen ja aus der Schrift ausgeschlossen wurden und es schon von daherein empirisch-historisch wichtig ist, immer noch Frauen zum Schreiben zu bringen. Und ich finde, das war genau der Ansatz von Hélène Sixou wieder in ihrem Text Das Lachen der Medusa, aber auch in anderen, wo sie ganz explizit darauf insistiert, dass Frauen für andere Frauen schreiben sollen. Dieser Anspruch jetzt oder Vorschlag, wie du es genannt hast vorhin, ist jedoch hat schwerwiegende Implikationen, die meiner Meinung nach den politischen Charakter dieses Projekts weiter erläutern könnten. wenn es der Fall ist, dass Frauen für andere Frauen schreiben sollen, dann tritt die herkömmliche Einheit von Autorin und Text in den Hintergrund. Und was anstattdessen in den Vordergrund rückt, ist der Text oder ist ein Textgefüge oder die sogenannte Textualität. Das heißt, es geht nicht länger darum, dass wiederum eine Autorin sich in einem schriftlichen Werk veräußert und das ist dann sozusagen der Endpunkt. Es geht auch nicht darum, dass zum Verständnis dieses schriftlichen Werks wir jetzt zurückgehen zur Autorin, also wie es oft in einem so intentional, wie heißt das? Die Intention des Autors und der Autorin zu befragen, um die Bedeutung des Werks zu erschlüsseln. Das ist genau das, wogegen sich Sixu wehrt. Denn wenn Frauen für Frauen schreiben, dann geht es darum, Textketten zu produzieren und Textgeflechte zu produzieren und die einzelnen Schreibenden treten in den Hintergrund. Und das ist für sich selbst genommen schon ein radikales Umdenken der Funktion von Text und der Funktion von Schreiben. Und eine weitere Implikation, sehr folgenreiche Implikation dieses Ansatzes, ist, dass dadurch die Trennung zwischen Autorin und Leserin fällt. Denn wenn Frauen für andere Frauen schreiben, dann müssen diese anderen Frauen die Texte lesen. Das heißt, die Leserin ist immer schon eine potenzielle Schreiberin und die Schreiberin ist nicht zu denken ohne den Akt des Lesens. Mhm. Und natürlich dieser Aspekt, der findet sich schon bei Roland Barthes im Tod des Autors, also in diesem Begriff der Tod des Autors und der Geburt des Lesers. Aber ich finde, das ist ein Ansatz, den Sixu sehr gut für feministische Zwecke sozusagen angenommen und überarbeitet hat und in ihre feministische Schreibstrategie eingebunden hat.
Ja, das stimmt. Und um ein kleines, vielleicht sozusagen auch Rätsel oder eine Rätselhaftigkeit am Sixuschen Schreiben mit zu nennen, das Eigentümliche ist ja, dass gerade Sixu, von der du jetzt genau treffend beschrieben hast, dass sie sagt, es geht eben nicht darum, dass der Text sich erschließt durch die Intention der Autorin, dass aber gerade sie und ihre Texte sich auszeichnen durch einen autobiografischen Bezug sondergleichen. Und das ist ja geradezu rätselhaft, weil ich denke, es geht in ihren Texten, Osnabrück beispielsweise, nicht darum, dass wir jetzt genau analysieren und genau schauen, was hat Osnabrück mit dem Leben von Helene Sixu konkret zu tun. Und das finde ich etwas bei ihr sehr, sehr Spannendes, was auch wieder mit dem Verhältnis von Fiktionalität und Leben zu tun hat. Oder wo sich auch zum Beispiel die Frage stellt, und ich finde, diese Frage stellt sich in Sixus Texten zum Teil selbst, was ist denn das für eine Ebene, die sie immer wieder versucht zu erreichen in ihren Texten, wo sie sehr radikal von sich aus schreibt, wie sich das Leben an ihrem Ort eben ereignet und dass es aber, um sich dem annähern zu können oder mit dabei zu sein, immer schon als Leserin, es nicht so sehr um Details oder Privatheit geht, sondern es geht eigentlich mehr um diese Ebene, wie sich das Leben ereignet. Zu diesem Leben gehöre ich als Leserin auch schon dazu.
Aber das ist genau der Unterschied zwischen der Verwendung autobiografischen Materials bei Sixu und herkömmlichen Autobiografien.
Genau.
Denn herkömmliche Autobiografien sind irgendwie eine hermetisch abgeschlossene Einheit.
Genau.
Man kann sie nur von außen aus der Distanz lesen, interessant finden oder auch nicht.
Genau.
Zur näheren Erläuterung könnte man dann noch zusätzliche Quellen über das Leben der jeweiligen Autorinnen heranziehen. Bei Sixu ist es so, wieder Schreiben für Frauen, Schreiben für Frauen, dass die Leserin jederzeit und zu jedem Punkt in diesen Text einsteigen kann, den sie vorlegt, und diesen Text weiterspinnen kann. Mhm. Und das ist genau diese Offenheit ihrer Texte, und die wird erzeugt durch diese Offenheit des Ortes, den du gerade, also die du gerade beschrieben hast. Mhm. Also die Leserin ist nicht ausgeschlossen, obwohl es um Autobiografie geht oder um autobiografische Elemente geht, sondern die Leserin kann jetzt ihre autobiografischen Elemente oder ganz etwas anderes einbringen und dadurch den Text sozusagen weiterschreiben. Mhm. Und das habe ich vorhin gemeint mit ein Textgeflecht oder ein Textgefüge oder Textketten, wie immer wir es dann nennen wollen, wo es wirklich möglich ist, weil eben diese Offenheit besteht, den Text an irgendeiner Stelle sozusagen oder nicht den, an den Text an irgendeiner Stelle anzuknüpfen und nicht erst am Ende zum Beispiel. Mhm. Und das ist eine Strategie, die Freiheiten eröffnet für die Leserin, die dann eine Schreibende wird, die wiederum, um zurückzukommen zu unserem Thema, extrem politisch ist, weil die Leserin ist nicht ausgeschlossen, sondern es wird ihr ein Angebot gemacht. Mhm. Und ich glaube, das ist der grundlegende Unterschied. Mhm. Ja, weiter zum zur politischen Relevanz, aber das ist jetzt ein ziemlicher Schwenk.
Mhm, ja, wir können aber auch
des Schreibens, machen. Ist das okay?
Ja.
Der Status des Schreibens in der gegenwärtigen Bildungs-, in Bildungsinstitutionen, von der Schule angefangen bis zum akademischen Bereich, es ist hinlänglich bekannt, dass das Schreiben im Argen liegt, dass es mehr und mehr verkommt. Das hat sicher auch mit Einflüssen der Technologie zu tun, das ist ohne Zweifel. Aber worum es mir zumindest geht, ist aufzuzeigen, wie restringiert und wie eng eigentlich jeder pädagogische Umgang mit dem Schreiben mittlerweile stattfindet. In Schulen gibt es Aufsatzkategorien, Textkategorien. Kinder müssen sich dem schon sehr früh einfügen. Es geht nicht darum, das Schreiben genauso ein freies Schreiben werden zu lassen, wie wir es gerade versucht haben, am Beispiel von Sixu zu erklären. Sondern es gibt vorgegebene Kategorien, es gibt natürlich die Regel der Grammatik, die müssen eingehalten werden, es gibt die Rechtschreibung, die muss eingehalten werden, jetzt einmal nur für den schulischen Bereich. Das setzt sich weiter fort auf den Universitäten, der Druck zu publizieren ist enorm, also alle müssen schreiben. Aber wie dieses Schreiben stattfinden soll, ist extrem kontrolliert und wieder extrem restringiert. Wir alle kennen das Problem der sogenannten Peer Reviews. Wir alle kennen die von allen Verlagen vorgegebenen Standards und Kriterien, wie ein Text auszusehen hat. Alle Herausgeber von Büchern wissen, dass sie an die Autorinnen bestimmte Standards weitergeben müssen, wie die Texte auszusehen haben und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt mittlerweile trotz aller feministischen Versuche, die ja mittlerweile zurückgehen auf die 70er Jahre, gibt es nur sehr enge Kategorien, und alles, was diesen Kategorien entkommen wird in die Lade von Poesie und Literatur verfrachtet und hat sozusagen im normalen akademischen Schreiben, im wissenschaftlichen Schreiben keinen Platz. Und von daher müssen wir auch den feministischen Anspruch überdenken. Und ich finde, dann wird sehr deutlich, wie aktuell dieser Anspruch eigentlich noch ist. Und wie hilfreich, um Anregungen zu erhalten mit diesem Druck des gegenwärtigen akademischen der Publikationslandschaft, mit diesem Druck umzugehen.
Ja, ich glaube auch, dass in dem Zusammenhang wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass ja dieses Schreiben, das zum Beispiel Sixu, auch Irigaray, auch Kristeva, die wir genannt haben, vielleicht gerade auch Kristeva, eben die ja auch von so etwas wie einer Arbeit an der von ihr genannten tätischen Schranke spricht, damit möchte ich unterstreichen, mit diesem Bezug, dass ja dieses Schreiben, für das wir uns jetzt hier sehr stark machen wollen und nicht nur hier, dass das ja ein Schreiben ist, das sehr viel mit Auseinandersetzung mit dem Material Sprache zu tun hat. Ganz, ganz viel und ganz, ganz auch gründliches Arbeiten letztendlich erfordert. Das, auch wenn wir sozusagen hier eingebracht haben, ein Naheverhältnis zum Begehren, zur Sexualität, diese Form des Schreibens, die diese Form des Schreibens unterhält, geht es aber ja sehr wohl auch um ein lustvolles Gestalten des Materials. Es geht also auch um eine Auseinandersetzung mit dem Wie-Sprechen. Mhm. Und in weiterer Folge, wie ich gerne auch betonen würde, letztendlich, es geht um ein Wie-Form-Geben und in einem politischen Sinne geht es dann immer auch um die Frage, wie leben wir miteinander? Mhm. Wie verleihen wir diesem Leben miteinander Ausdruck? Darum geht es letztendlich ja auch auf einer politischen Ebene. Und diese Frage des Wies, denke ich, ist sehr, sehr wichtig und hat gerade am Ort des Studiums der Philosophie, aber auch schon viel, viel früher in der Bildung, einen ganz zentralen Raum haben. Denn alle diese Praktiken, die du beschrieben hast, die uns ja verfolgen quasi, also die Formgebung eines Textes, der für einen Peer Review taugt etc., ist natürlich auch Formgebung, aber es ist ja sehr oft die Formgebung bis hin zur Unkenntlichkeit. Wenn wir an die Praxis des Peer Review denken, dann müssen wir ja als Wissenschaftlerinnen Texte einreichen, von denen niemand im Moment der Einreichung für ein Review sehen soll, von wem die geschrieben sind. Und wenn wir daran denken, in welcher Form wir beschrieben haben, wie Sixu schreibt, also vor dem Hintergrund dieser ganzen autobiografischen oder autobiografiktionalen Elemente, können sich diese Texte, dieses Schreiben kann sich ja gar nicht entkleiden sozusagen von all dem, was für ein Blind Review taugt. Das heißt also, wir reichen in diesen klassischen wissenschaftlichen Formaten Texte ein, die jeder, also alle und keiner, vielleicht könnte man mit Nietzsche sagen, geschrieben haben könnte.
Und dazu kommt noch, dass zu dem Prozess des Peer Review, wenn alles glatt geht, gehört ja dazu, dass der Text viele Male überarbeitet wird. Das heißt, man muss sich, wenn die Eingliederung in die vorgegebenen Kategorien und Standards nicht beim ersten Mal funktioniert, dann gibt es ein zweites und ein drittes, manchmal ein viertes Mal, bis dann der Text genau in diese vorgegebenen Kategorien passt. Das ist natürlich mittlerweile so, dass dieses Produkt ist mittlerweile dann so weit entfernt von dem ursprünglich Geschriebenen, dass es ja eigentlich nur mehr sehr wenig damit zu tun hat. Also, und zum anderen wollte ich noch anführen, dass im akademischen Bereich, sowohl als Studierende als auch als Unterrichtende, es ja sehr wichtig ist, dieses Arbeiten am Material, wie du gesagt hast, und dieses Arbeiten am Material ist ja wieder das Lesen auch. Also nicht nur das sprachliche Gestalten, sondern das sprachliche Gestalten aufgrund eines bereits vorhandenen, einer bereits vorhandenen sprachlichen Gestalt. Und Ich glaube, da könnte man auch anführen, jetzt vor allem Irigaray und Kristeva als Leserinnen, die ja wirklich, finde ich, außergewöhnliche Beispiele vorgelegt haben, wie es möglich ist, mit anderen Texten umzugehen, ohne sich diesen Texten unterzuordnen, in diese Texte genau einzusteigen, wie wir es beim Beispiel Sixu vorhin bezeichnet haben, und aus diesen Texten etwas Neues zu machen mit dem Material dieser Texte. Mhm. Dafür ist ja vor allem Irigaray berühmt,
ja,
dass sie die vorhandenen Fügungen, Worte, Gedanken von den Superstars der Philosophiegeschichte nimmt und sie kritisiert, unterwandert, ironisch kommentiert, wie immer wir das nennen mögen, und immer noch unter Beibehaltung deren oft wirklich Phrasen, deren Wortwahl. Und ich finde, das wäre auch ein Weg, das wäre eine Gangart, die man lernen kann von der feministischen Philosophie, um eventuell dieses sehr eingerostete Schreibsystem im akademischen Bereich irgendwie aufzuspringen. Das Gleiche oder nicht so, würde ich sagen, radikal wie Irigaray, aber auch Kristeva liefert sehr, sehr schöne Beispiele, wo sie wirklich sich in die Texte anderer einschreibt. Also wo es nicht mehr klar zu erkennen ist, wo der andere, ich denke jetzt eher an ihre Lesung von Roland Barthes, wo es nicht klar zu erkennen ist, wo Barthes endet und Kristeva beginnt, die verschmelzen in ihrer Lesung. Gleichzeitig gibt es von Kristeva auch sehr distanzierte Texte, wie die, das weibliche Genius Project. Also sie spielt mit verschiedensten Formen des Ein- und Ausstiegs sozusagen. Aber die Beispiele sind vorhanden, und an so etwas, glaube ich, müssten sich gegenwärtige Wissenschaftlerinnen, feministische Philosophinnen irgendwie anlehnen. Ob das dann durch den Peer Review durchgeht oder nicht, ist eine Frage, aber ja, das Leben besteht als Risiko.
Genau, ja, und es gibt immer ja auch die Möglichkeit, nach einem anderen Ort, die Frage nach einem anderen Ort zu stellen.
Sublimes.
Genau, ja. Ja, genau, und anknüpfend an das, was du zu Kristeva gesagt hast, denke ich, ist ja auch in ähnlicher Weise bei Irigaray das Verfahren, wie sie sich Nietzsche in ihrem Nietzsche-Buch zuwendet, wie sie sich Heidegger zuwendet und jeweils auch ein Element stark macht, bei Heidegger das Herz, bei Nietzsche das Wasser und Freud.
Die Luft,
ja, genau, die Luft, ja, genau.
Das Atmen.
Genau. Und gleichzeitig auch in ihrem, hat sie aber auch einen etwas distanzierteren Gestus Freud gegenüber, finde ich. In Speculum ist sie ironischer. Das ist sie in dem Heidegger-Buch und im Nietzsche-Buch gar nicht so sehr, nicht so offen konfrontativ, sondern sie zeigt letztendlich, und das finde ich, ist auch ein sehr utopistisches oder gar nicht so sehr utopistisch, aber vielversprechendes Projekt, dass auch im klassischen patriarchalphilosophischen Kanon es Texte gibt, die, und vielleicht ist das auch das Wesen des Texts letztendlich, dass der Text Textur ist, und damit hat er aber immer eine Pore, er ist immer offen. Und dabei kann er noch so in einem klassischen Kanon anerkannt sein. Ich meine, vielleicht ist Nietzsche da nicht gerade das prädestinierte Beispiel, aber Heidegger doch in gewisser Weise schon. Und Irigaray gelingt es ja in diesen Texten genau in dieser Textur, das sozusagen die Pore zu finden und hinein und hinaus schreiben zu können.
Ich glaube, das ist ganz wichtig zu bemerken, dass es nicht darum geht, die Texte der Philosophiegeschichte abzulehnen, sondern eher um eine Lesart zu finden, die diese Texte wieder zum Leben bringt.
Ja.
Und das genau legt uns Irigaray vor, das legt uns Kristeva vor, finden wir auch bei Derrida natürlich.
Ja.
Das heißt, im Grunde kann mit jedem Text oder können die Poren in jedem Text gefunden werden. Ich glaube das zumindest.
Ja.
Also es geht darum, diese Poren zu finden, wie du das ausgedrückt hast. Oder, wie ich es vorhin für Sixu erklärt habe, diese Einstiegsstellen, wo man dann selbst weitermachen kann. Mhm. Und das bedeutet, die Geschichte nicht hinter uns zu lassen, sondern die Geschichte genau wieder, diese Textgeschichte, aufs Neue und wieder Neue und wieder Neue zu lesen. Mhm. Und das ist genau das Spannende, meiner Meinung nach, an Philosophie. Mhm. Und nicht diese Texte sozusagen als abgehakt zu betrachten und in ihrer Abgeschlossenheit in irgendwie der vorgegebene philosophische Kategorien einzuordnen,
genau.
Sondern die reinzubringen in diese Arbeit am Material, mhm. wie du das beschrieben hast. Mhm. Das ist das Material, ja. Das ist unser Material. Ja. Die Anregungen oder Vorschläge, die aus der feministischen Philosophie in Bezug auf Schreiben kommen, wirken nicht nur zurück jetzt auf eine politische, auf eine feministische politische Praxis, auf ein sogenanntes weibliches Schreiben, sondern sind generell von politischer Relevanz, denn sie zeigen einen Weg einer bestimmten Schreibstrategie, einer Strategie im Umgang mit Texten ganz allgemein. Und das zeigt, dass der Umgang mit Texten nicht etwas Unpolitisches ist, sondern genau das Gegenteil, etwas extrem Politisches. Und ich glaube, gerade in der gegenwärtigen weltpolitischen Krisensituation, wo es doch sehr oft so aussieht, als wäre Lesen, als wäre Philosophie, als wären die Geisteswissenschaften ja sowieso nicht mehr wichtig, nicht mehr relevant, denn sie lassen sich nicht unmittelbar in gute Jobs umsetzen, in Geld umsetzen, in Kennzahlen, in ja. Das ganz im Gegenteil, die Arbeit an Texten ist mittlerweile eigentlich die Arbeit an einem Material, das sozusagen vor dem Abschuss steht, dass das über kurz oder lang immer mehr ins Eck gedrängt wird. Und gerade deshalb ist es wichtig, neue Wege des, für den Umgang mit Texten zu finden. Und das ist jetzt für mich der Punkt, wo die feministische Philosophie eben diese Anregungen und Vorschläge bereitstellt, die aber dann weit über eine nur feministische Politik, falls es so etwas gibt, hinausgehen. Und ich deshalb das Insistieren auf der politischen Relevanz dieser Anregungen und Vorschläge. Und das zeigt, dass der Umgang mit Texten nicht etwas Unpolitisches ist, sondern genau das Gegenteil, etwas extrem Politisches. Und ich glaube, gerade in der gegenwärtigen weltpolitischen Krisensituation, wo es doch sehr oft so aussieht, als wäre Lesen, als wäre Philosophie, als wären die Geisteswissenschaften ja sowieso nicht mehr wichtig, nicht mehr relevant, denn sie lassen sich nicht unmittelbar in gute Jobs umsetzen, in Geld umsetzen, in Kennzahlen, in ja. Das ganz im Gegenteil, die Arbeit an Texten ist mittlerweile eigentlich die Arbeit an einem Material, das sozusagen vor dem Abschuss steht, dass das über kurz oder lang immer mehr ins Eck gedrängt wird. Und gerade deshalb ist es wichtig, neue Wege des, für den Umgang mit Texten zu finden. Und das ist jetzt für mich der Punkt, wo die feministische Philosophie eben diese Anregungen und Vorschläge bereitstellt, die aber dann weit über eine nur feministische Politik, falls es so etwas gibt, hinausgehen. Und ich deshalb das Insistieren auf der politischen Relevanz dieser Anregungen und Vorschläge.
Genau, und ich würde daran auch gerne noch anknüpfen, weil wir ja gesagt haben, dass dieser Körper, der schreibt, der beginnt sich zu schreiben, sich im Schreiben zu entäußern, dass das immer auch ein Körper ist, der eben damit auch Welt gestaltet und mhm. damit aber auch einen Raum für andere Körper mitgestaltet und formt, was ja auch das von uns stark gemachte politische Herz dieses Unternehmens ist und damit ist das Schreiben Ganz wie du sagst, für mich auch die Frage des, wie gestalten wir Welt miteinander und wie sensibel im wörtlichen Sinne strecken wir da unsere Fühler sozusagen aus, um Körpern, auch verschiedenen Körpern, einen Ausdruck, Ausdrucksräume, aber auch ein Werden, eine Transformation, eine Veränderung zu geben und damit letztendlich auch unser Miteinander zu gestalten. Und das macht es für mich auch aus, dieses Projekt.
Ja, und nur dieses Gestalten von, dieses gemeinsame Gestalten von Welt über Körper, die immer schon textlich vermittelt sind, bedeutet heutzutage ja, aber wahrscheinlich nicht nur, eine sehr komplexe Welt, und dazu bedarf es auch komplexer Texte. Denn das Material, mit dem wir diese Welt gestalten wollen, die eine komplexe ist, muss notwendigerweise auch ein komplexes sein. Man kann sich nicht in Slogans und Phrasen und Einzeilern erschließen. Das genau. ist ganz unmöglich. Ja. Und das ist aber genau eine extrem politische Gefahr momentan. Diese Reduzierung allen dessen, was eigentlich komplex ist. Die Welt wird immer komplexer und die Ausdrucksformen werden immer simpler dafür. Ja. Und das, was wir versucht haben hier auseinanderzulegen, ist auch ein Gegensteuern gegen diesen Trend.